Herzlich willkommen zu Mensch und Medizin beim Kontrafunk, Ihrer Sendung zu Wissenschaft, Medizin und Forschung. In der heutigen Sendung sprechen wir in drei Beiträgen über das Impfen. Als erstes mit Professor Dr. Konstantin Beck. Er ist Gesundheitsökonom und Titularprofessor an der Universität Luzern. Ihm ist nach dem Start der Impfkampagne mit mRNA-Impfstoffen gegen Corona schnell aufgefallen, dass ab 2022 in der Schweiz viel weniger Kinder zur Welt gekommen sind, und er hat sich gefragt, warum das so ist. In der Zwischenzeit ist ihm klar, dass die Ursache für diesen historischen Geburtenrückgang, der sich im Übrigen in den Folgejahren fortgesetzt hat, bei den sogenannten Corona-Impfstoffen liegen muss. Nicht, weil es keine anderen Gründe dafür geben könnte, auch diese hat Professor Beck mit seinem Team untersucht, sondern weil sich das Phänomen des massiven Geburtenrückgangs nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit und gleichzeitig zeigt. Seine Erkenntnisse hat er an einer Pressekonferenz des Aktionsbündnis Freie Schweiz, ABF Schweiz, das die Aussetzung dieser Präparate fordert, vor einigen Tagen dargelegt. Er erklärt das gleich im ersten Interview ausführlich. Auf diesen Sachverhalt bezieht sich auch das zweite Gespräch in dieser Sendung. Wir sprechen mit dem Kinderarzt im Ruhestand, Dr. Albrecht Jahn. Er hat sich bereits zu Beginn der Impfkampagne gegen Corona intensiv mit der Wirkweise dieser Impfstoffe auseinandergesetzt, der mRNA-Technologie. Als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin wusste er schnell, dass die Kinder nicht die Treiber der Pandemie sind, dass sie selten schwer an Corona erkranken, geschweige denn noch sterben, und nicht sie es sind, die das Virus weitergeben. Das war übrigens nicht nur seine Erkenntnis, das war auch den Behörden schnell bekannt. Dennoch hat die Ständige Impfkommission STIKO weiterhin die Impfung für Kinder ab 6 Jahren empfohlen. Darüber hat er ausführlich in unserer Sendung vom 12. Februar gesprochen. Was Dr. Jahn auch wusste, ist, dass diese Präparate imstande sind, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Das ist in der Zwischenzeit hinlänglich bekannt, und es entstand der Verdacht, dass das auch für die Plazenta-Schranke gilt. Dies wiederum wäre eine Erklärung für den Geburtenrückgang. Auch in diesem Fall und bis heute empfiehlt die STIKO die Corona-Impfung für Schwangere. Albrecht Jahn wollte wissen, wie die STIKO zu ihren Impfentscheidungen gekommen ist und heute noch kommt, und hat deshalb die Protokolle der Kommission aus dieser Zeit minutiös untersucht. Seine Resultate erfahren Sie im zweiten Gespräch. Und zum Abschluss der Sendung sprechen wir mit Professor Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin in Salzburg. Er ist weit über die Landesgrenzen von Österreich hinaus bekannt als Wissenschaftler, der sich fundiert mit kontroversen medizinischen Themen auseinandersetzt. Im Gespräch mit ihm geht es um die Masernimpfung. Kürzlich hat die ARD in der Sendung Panorama einen Beitrag zum Thema Masernimpfpflicht in Deutschland gemacht und ist mit einer Interviewanfrage in diesem Zusammenhang an ihn herangetreten. Das Gespräch wurde geführt und das Resultat: ein Fernsehbeitrag zum Thema Masernimpfpflicht, in dem die ARD ihn in sehr diffamierender Sicht dargestellt hat. Sie erfahren von ihm, wie das gelaufen ist. Dazu gibt es wie immer die Nachrichten aus der Welt der Medizin. Ich bin Corinna Ziegerli. Sie hören den Kontrafunk mit Mensch und Medizin. Unerwünschte oder gefährliche Nebenwirkungen von mRNA-Impfungen müssen 3 Stufen durchlaufen, bevor sie sich statistisch bemerkbar machen können. Sie müssen von den Betroffenen als Nebenwirkungen erkannt, von Medizinern bestätigt und in den entsprechenden Datenbanken eingetragen werden. Das erfordert Aufmerksamkeit und Zeit. Es gilt daher die Faustregel, dass 90% der Nebenwirkungen unentdeckt bleiben. Ganz anders Anders ist das mit den Geburten. Diese werden vollständig, zeitnah und routinemäßig erhoben. Fehlende Geburten fallen rasch auf. Inzwischen ist unbestritten, dass es 2022 zu einem dramatischen Einbruch der Geburten in der Schweiz kam. An einer Medienkonferenz vom 23. Februar des Aktionsbündnis Freie Schweiz, ABF Schweiz, informierte der Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, Professor Dr. Konstantin Beck, über seine Erkenntnisse zu den fehlenden Geburten. Das ABF Schweiz fordert mit einem Moratorium die Aussetzung der während der Corona-Pandemie verabreichten mRNA-Impfstoffe, bis geklärt ist, ob es zwischen den Präparaten und dem Geburtenrückgang einen Zusammenhang gibt. Darüber spreche ich heute mit ihm. Ich grüße Sie, Herr Beck.
Guten Tag.
Herr Beck, welche Daten wurden für die Berechnung der Geburtenzahlen herangezogen?
Also das sind keine speziell erhobenen Daten, das sind alles die amtlichen Daten des Bundesamts für Statistik, die auf Monatsbasis publiziert werden.
Die Geburtenrate in der Schweiz fiel ab 2022 deutlich. Wie außergewöhnlich ist dieser Einbruch?
Also wir sehen jetzt einen Einbruch von 2022 bis 2024 in den Daten der Stadt Zürich, also wieder des Statistischen Amts, sehen wir den Einbruch bis 2025, eine ganz, ganz leichte Erholung im Jahr 2025, aber nur in der Stadt Zürich. Damit fehlen bis 2024 17.000 Geburten. Ich schätze, bis 2025 sind es etwa 23.000 Geburten. Jetzt, was heißt das? Das entspricht einem Vierteljahr Rückstand bei den Geburten innerhalb von 4 Jahren. Das heißt, in 4 Jahren wurden nicht so viele Kinder auf die Welt gestellt, wie das 2020 normal war, sondern ein ganzes Vierteljahr an Kindern ist nicht zur Welt gekommen. Einen so riesigen Rückgang in so kurzer Zeit und in diesem Ausmaß gab es noch nie.
Wie hat sich denn die Geburtenrate in der Schweiz in der Zeit von 2022 bis heute entwickelt?
Ja, eben 2022 brach sie ein. Natürlich, der Einbruch war damals sehr groß, weil 2021 ein Babyboom-Jahr war. Der Lockdown-Babyboom hat sich da bemerkbar gemacht. Dann war der Rückgang sehr stark, aber das ging dann kontinuierlich runter. Also in jedem Folgejahr fiel die Geburtenrate weiter ab und erreichte dann 2024 einen historisch tiefen Wert. 1,29 Geburten pro Frau. Und 2,1 Geburten brauchte es pro Frau, um die Bevölkerung zu reproduzieren. Einerseits ist dieser starke Einbruch auffällig, andererseits haben die Leute dann immer im Kopf, dass es ja sowieso immer zurückgeht mit den Geburten. Das stimmt gar nicht. Die Geburtenraten in der Stadt Zürich sind 40 Jahre lang kontinuierlich angestiegen. In der ganzen Schweiz sind sie von 1998 bis 2016 angestiegen. Also die jungen Leute wollten in der Vergangenheit mehr Kinder. Dann gibt es einen leichten Rückgang, aber nicht sehr starken Rückgang 2017, 18, 19. 2020 ist nicht wahnsinnig auffällig, obwohl es ja das Pandemiejahr war, wo das Virus sich auf diese Schwangeren stürzt. Da ist eigentlich gar nicht viel passiert und dann eben der Babyboom sogar 21. Und dann, als eigentlich die großen Virenwellen vorbei waren und man sogar geimpft war, muss man sagen, oder? Dann kommt der große Einbruch bei den Geburten.
Was liegt denn diesem deutlichen Geburtenrückgang aus Ihrer Sicht zugrunde?
Also wir untersuchten sehr breit Dutzende von Argumenten. Wurde der Kinderwunsch einfach verschoben? Das hat man am Anfang gesagt, das sieht man da. Ja, also dann müsste es ja wieder hochgehen irgendwann, das ist definitiv kein Argument. Liegt es an der wirtschaftlichen Situation? Aber wir hatten schon ganz andere wirtschaftliche Situationen und vor allem 2020 war die wirtschaftliche Situation für viele überhaupt nicht gut und trotzdem gab es mehr Kinder und nicht weniger. Liegt es am Ukraine-Krieg? Auch das kam auf. Ein Krieg, der im Februar 2022 beginnt und dann den Geburteneinbruch im Januar 2022 erklären soll, der erübrigt sich ein Kommentar. Dann haben wir auch uns die Verunsicherung bei sehr jungen Frauen überlegt und auch immer wieder Statistiken herangezogen vom Bundesamt für Statistik und anderen Quellen. Und Das ist ganz klar. Also es gibt eine große Verunsicherung, vor allem bei sehr jungen Frauen. Das sind aber die falschen Jahrgänge. Die haben eigentlich keine Kinder oder nur sehr wenige. Also zwischen 15 und 21 kommen praktisch keine Kinder zur Welt. Also wenn die wirklich eine psychische Instabilität haben und nicht mehr gewillt sind, Kinder zu bekommen, dann würde man das erst jetzt langsam dann merken. Und kommt dazu, dass man auch dann andere Dinge nicht findet. Also wenn die keine Kinder haben wollen, dann müsste die Nachfrage nach Verhütungsmittel steigen zum Beispiel. Das ist nicht erkennbar. Es müsste eine kleinere Nachfrage geben nach künstlicher Befruchtung, aber wir sehen eine Zunahme der künstlichen Befruchtung. Also es sind ganz viele Dinge, die einfach nicht aufgehen bei diesen Argumentationen.
Ja, auch die Abtreibungen sind ja immer wieder ein Argument. Wie sieht es denn da aus?
Da muss man immerhin sagen, die haben auch zugenommen. Also 2023 und 2024 haben wir einen unüblich starken Anstieg. Wir hatten jetzt seit der Einführung der Fristenlösung hatten wir immer etwa 11,3% aller Geburten waren Abtreibungen. Und das war recht stabil, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, aber einigermaßen stabil. Und jetzt entfernt sich das von diesem stabilen Gleichgewichtswert und steigt um ein Viertel an. Also wir sind jetzt bei 13,9% angekommen, das ist die Zahl von 24. Und wenn man dann aber zusammenzählt, wie viele Abtreibungen das zusätzlich sind, dann sind das nicht so viele, dann ist das nicht mal 10% des Geburtenrückgangs. Also man müsste sagen, wenn jetzt das auch mit ein Grund ist, dann wären 10% wegen den Abtreibungen, 90% wäre dann immer noch zu erklären. Und das andere ist, wieso haben wir plötzlich in einem ähnlichen Zeitraum so einen großen Anstieg an Abtreibungen? Wenn das Behinderungen sind, woher kommen dann diese Behinderungen? Da kann man die Frage wieder vorne stellen. Ja, ist das auch ein Effekt der Impfung? Das müsste man klären. Das wissen wir nicht.
Also, wenn Sie all diese Argumentationen nun ausschließen, zu welchem Schluss kommen Sie?
Also es gibt, wenn man dann all diese Argumente zusammenstellt, kein anderes Argument, das zeitlich im richtigen Ablauf mit den Daten korreliert, das eine abrupte Änderung im Verhalten erklären könnte. Nur wenn die Frauen immer weniger Kinder haben wollen, dann haben sie nicht plötzlich zeitgleich und in vielen anderen Staaten auch zeitgleich den Wunsch, definitiv weniger Kinder zu haben. Also das einzige Argument, dass man findet, dass zum richtigen Zeitpunkt einen dramatischen Wechsel erklären könnte, ist die Mod-RMA-Impfung.
Nun sind wir ja mit dieser Erkenntnis bereits bei der Rolle von Swissmedic und vom Bundesamt für Gesundheit, also bei den Zulassungsverfahren für diese mRNA, Mod-RNA-Präparate. Auch andere Behörden müsste man da in die Pflicht nehmen. Wie beurteilen Sie denn die Rolle dieser Behörden in diesem Zusammenhang?
Ja, es war für mich dann erstaunlich. Wir haben einiges noch rundherum gefunden, so beim Arbeiten an diesem Projekt, dass Swissmedic Geld verdient mit der Verabreichung dieser Spritzen. Und zwar jede einzelne Spritze spült Swissmedic 8 Promille des Preises, 6 oder 8 Promille, in die Kasse. Und das ist ja völlig absurd. Also wenn die gesagt hätten, wir lehnen diese Impfung ab, weil die Unterlagen zu unseriös sind, dann hätten sie einen zweistelligen Millionenbetrag verloren. Also das ist ja wie wenn Sie beim Richter sagen, der einen Fall beurteilen muss, also wenn Sie den Angeklagten freisprechen, dann bekommen Sie noch 10% von der Schadenssumme oder so. Also im Ausland würde man das als Korruption bezeichnen. In der Schweiz steht das in unserem Heilmittelgesetz, also in dem Artikel 1 der Verordnung zum Heilmittelgesetz. Man staunt und man ist daran, das Heilmittelgesetz sogar noch weiter in diese Richtung zu entwickeln. Also eine unabhängige, faire Entscheidung ist mindestens in Frage zu stellen. Wenn man dann genau schaut, wie sie entschieden haben, dann merkt man noch anderes. Sie haben zum Beispiel die AstraZeneca-Impfung nicht zugelassen. Das heißt, da haben sie nachgefragt und gesagt, ja, was ist mit dem? Und AstraZeneca wurde es dann irgendwann zu blöd. Und dann haben sie den Antrag zurückgezogen. Ja, komisch, da sind sie sehr streng. Und bei Pfizer und anderen sind sie nicht streng. Ja, was ist der Anreiz? Es hat sich dann gezeigt, dass die AstraZeneca-Impfung wirklich noch mehr Schäden hat, oder mindestens hat man da die Schäden aufgelegt, und die haben dann freiwilligere Impfung vom Markt gezogen. Also das war wirklich keine gute Impfung. Jetzt, das Swissmedic hat ja keinen Anreiz, eine miserable Impfung zuzulassen, wenn es zwei andere gibt, die vielleicht nicht ganz so miserabel sind und die schon das Potenzial haben, die ganze Bevölkerung zu verimpfen. Also dann verdienen sie ja gar nicht zusätzlich mit der AstraZeneca-Impfung, also sind sie da streng und fair und klar. Aber alle Impfungen zurückzuweisen, weil nämlich alle überhaupt keine Standards, die vorgeschrieben sind, seit Jahren eingehalten haben bei der Zulassungsprüfung, das haben sie nicht gemacht. Das wäre eigentlich der richtige Entscheid gewesen.
Sie haben vorhin Vergleichsdaten aus anderen Ländern angesprochen. Also Sie haben gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Geburtenrückgang ja nicht nur in der Schweiz, sondern in sehr vielen anderen Ländern auch eingetreten ist. Wie sehen denn die Vergleichsdaten aus? Gibt es da ähnliche Muster?
Ja, es gibt ein dominantes Muster. Das ist in 84% aller europäischen Staaten, die wir angeschaut haben, gleich. Und da gehen die Geburtenraten von 2020, also vom Pandemiejahr, zum Jahr 2024 zurück. Wir kennen ja da die Geburtenraten von jedem einzelnen Land und sehen, früher im Pandemiejahr hatten 60% eine knapp ungenügende Geburtenrate, also unter der Reproduktion liegend, aber nicht dramatisch darunter liegend. Und 40% waren prekär tief, also 60 zu 40. 4 Jahre später haben wir ein Verhältnis von 1/4 zu 3/4. 24% haben noch knapp ungenügende Geburtenraten, 76% haben prekär Tiefe, also die sind in der Nähe, sich zu halbieren pro Generation, oder das heißt prekär tief, also zwischen 1,5 und 1,0. Und da gibt es natürlich Ausnahmen. Und ist mir auch aufgefallen, Portugal wurde mir relativ schnell um die Ohren geschlagen. Was ist denn mit Portugal? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass diese Ausnahmen alle etwas gemeinsam haben. Portugal ist eine solche Ausnahme, da entwickeln sich die Geburtenraten komplett anders als in Europa. Und gewisse kleine Balkanstaaten. Ja, was haben die gemeinsam? Das sind die Einfallsrouten der Migrantenströme, oder? Und wenn dann eine große Zuwanderung ist in einem relativ kleinen Land von jungen Menschen und auch jungen Frauen, dann verändert sich natürlich die Geburtenstatistik in irgendeine Richtung. Dann wandert die ein und dann wandert sie wieder weiter und dann geht das hoch und runter. Und genau das sieht man auch in Albanien und Slowenien und in diversen solchen kleinen Balkanstaaten, wo genau dasselbe passiert. Also da müsste man eigentlich die Migrationsströme rausrechnen und schauen, was dann mit den Geburtenraten ist. Das macht man aber nicht. Und da gibt es noch ein anderes Ausnahmeland, das ist das Fürstentum Liechtenstein. Da sieht man gar nichts. Die haben einfach immer genau gleich viele Kinder ungefähr pro Kopf. Und da muss man wissen, Abtreibung ist da verboten und vor allem, das ist eine sehr impfkritische Bevölkerung, die mit 60% Ablehnung die Corona-Massnahmen an der Urne gestoppt haben. Also das, was die Schweiz nicht hingekriegt hat, mit 60% Ja zu 40% Nein, die mit 60% Nein zu 40% Ja hingekriegt. Also die sind sicher nicht überimpft und die haben wahrscheinlich bei den jüngeren Frauen wenige, die sich haben impfen lassen. In den Daten sieht man auf alle Fälle nichts.
Ich habe es eingangs des Gespräches gesagt, dass AFB Schweiz forderte in einer Medienkonferenz, an der Sie auch teilgenommen haben, am 23. Februar in Bern ein Moratorium für die während der Corona-Pandemie verwendeten mRNA-Impfstoffe. Am 2. ist diese Motion veröffentlicht. Was will sie genau?
Also, wenn man es ganz einfach ausdrücken will, sie will also nicht ein völliges Verbot, aber eine Sistierung der mRNA-Impfungen, die eben kein sauberes Zulassungsverfahren durchlaufen haben. Jetzt impffreundliche und wissenschaftsgläubige Leute, also die jetzt alles glauben, denen kann man sagen, ja, wir haben ja heute nicht mehr diese Ausnahmesituation von 2020 und 2021. Man könnte ja die fehlenden Studien nachholen. Es ist zum Beispiel Vorschrift, auch der WHO, dass man nicht nur Ratten testen darf, sondern auch Nichtnager, sogenannte, also zum Beispiel Äffchen oder so, testen soll, weil die einfach vergleichbarer sind mit Menschen. Ratten sind jetzt doch ein bisschen anders gebaut, genetisch. Und dass man zum Beispiel gar keine männlichen Ratten auf ihre Fortpflanzungsfähigkeit getestet hat, das ist auch gegen jegliche Praxis. Ich meine, das kann man ja einfach nebenher noch machen. Es gibt auch kein Argument, dass man jetzt keine Zeit hat und dass man so viel Stress hat, das nicht zu machen. Das zuerst muss man den sauberen Nachweis erbringen, dass es wirklich nicht an den mRNA-Impfungen liegt, dass wir diesen Geburtenrückgang haben. Und erst dann darf man die wieder zulassen. Das ist eigentlich der Zweck dieses Vorstoßes.
Dann werden wir sicher über den parlamentarischen Verlauf und die Diskussionen im Parlament weiter diskutieren und schauen, was sich daraus ergibt. Professor Dr. Konstantin Beck, Gesundheitsökonom und Titularprofessor der Universität Luzern, über den Geburtenrückgang und warum die mRNA-Impfstoffe vom Markt zurückgezogen werden müssen, bis restlos geklärt ist, ob es zwischen diesen Präparaten und dem Geburtenrückgang einen Zusammenhang gibt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Beck.
Der Dank ist ganz meinerseits.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk, das Fachmagazin rund um Wissenschaft, Forschung und Medizin. In der Sendung vom 12. Februar sprachen wir über die Protokolle der Ständigen Impfkommission STIKO, die die nationalen Impfempfehlungen für Deutschland entwickelt, aus den Jahren 2020 bis 2025 und ihre Empfehlung zur Corona-Impfung für Kinder ab 6 Monaten, die gewisse Voraussetzungen erfüllen. Im Gespräch mit dem Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin im Ruhestand, Dr. Albrecht Jahn, der die STIKO-Protokolle minutiös analysiert hat, erwähnte er, dass die STIKO die mRNA-Impfungen auch für Schwangere empfiehlt. Das fanden wir bei Mensch und Medizin ebenso spannend, weil es Hinweise darauf gibt, dass das Ungeborene dadurch gefährdet sein könnte. Als Kinderarzt hat sich Dr. Albrecht Jahn bereits seit Beginn der sogenannten Pandemie intensiv damit beschäftigt. Darum sprechen wir heute mit ihm ganz explizit dazu. Willkommen zurück bei Mensch und Medizin, Herr Dr. Jahn.
Ja, guten Tag, Frau Ziegerle. Ich freue mich auf das Interview.
Herr Jahn, wann und mit welchen Ergebnissen war das Thema Impfung von Schwangeren mit den Covid-19-Präparaten behandelt worden bei der STIKO?
Das Spannende ist, wenn man die STIKO-Protokolle durchguckt, ist, dass zu diesem Thema in keinem Protokoll mehr erwähnt wird als in dem 99. Sitzungsprotokoll. Da gibt es also folgende Passage und die möchte ich mal zitieren. Die nächste STIKO-Empfehlung ist für Januar 2022 geplant. Für diese Ausgabe ist ein neues Kapitel zum Thema Impfen zum Schutz der reproduktiven Gesundheit bei Kinderwunsch und während der Schwangerschaft geplant. Das ist das Einzige, was sie in den STIKO-Protokollen findet. Sonst findet sich zur schwangeren Impfung nichts. Und dieser Plan, ein neues Kapitel zu Schutz der reproduktiven Gesundheit bei Kinderwünschen während der Schwangerschaft einzuführen, wurde einstimmig angenommen und eine AG-Covid-19-Impfung für Schwangere gebildet. In keinem der Interviews ist über die Arbeit dieser Covid-19-Impfung für Schwangere in den Protokollen der STIKO berichtet.
Bis dahin gab es ja keine Impfempfehlung für Schwangere. Was war denn die Begründung der STIKO für diese Impfempfehlung?
Wir haben im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes haben wir Anfragen an die STIKO gemacht und an das Robert-Koch-Institut, was für Arbeiten vorlagen für diese Empfehlung. Und das Schlimme daran ist, dass der STIKO und dem Robert-Koch-Institut zu dem damaligen Zeitpunkt nur Modellrechnungen vorlagen und sie sind davon ausgegangen, dass die Schwangerschaft als solches ein Risiko ist und behandeln die Schwangeren wie Risikopatienten und haben empfohlen, Schwangerschaft als Risiko im Zweifelsfall zu impfen. Dabei wurde völlig außer Acht gelassen, ob das stimmt oder ob Nebenwirkungen bestehen und einfach in der Abwägung zwischen Vorteile durch die Impfung und Nachteile durch Nebenwirkungen, weil man die Nebenwirkungen nicht beachtete, entstand die Entscheidung, für die Schwangeren die Impfung zu empfehlen. Es gibt dazu keine wirklich wissenschaftlichen Arbeiten.
Sie haben von Modellrechnungen gesprochen. Registerdaten waren das. Welche Qualität hatten denn die?
Die sind selbst bewertet von dem Robert-Koch-Institut als eine niedere Grade-Einteilung. Also Arbeiten, die eigentlich Modellrechnungen oder viel zu kleinere Stichproben haben, um wirklich eine Aussage zu machen. Und diese Einteilung hat das Robert-Koch-Institut selbst gemacht. Und diese Arbeiten liegen uns vor. Keine dieser Arbeiten rechtfertigt eine Impfung von Schwangeren.
Diese Datenlage fehlte also für die STIKO-Empfehlung für Schwangere. Waren denn die Schwangeren in den Zulassungsstudien zu diesen Impfpräparaten eingeschlossen?
Da wissen wir, seit die Pfizer-Paper in den USA herausgeklagt wurden und Naomi Wolf da eine ausführliche Information uns gegeben hatten, dass sehr wohl bei Pfizer an diesem Impfstoff geforscht wurde und auch eine Gruppe mit Schwangeren gebildet wurden, die zur Hälfte geimpft und zur Hälfte nicht geimpft wurden. Aber da die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprach, nämlich sehr schlecht waren, hat man diese Untersuchung entblindet und hat diese Untersuchung nicht fortgeführt. Also wir wissen, dass Pfizer daran untersucht hat. Das gehört auch zu jeder Impfstoffzulassung dazu, dass man die reproduktive Gesundheit mit untersucht. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Das wurde aber abgebrochen, weil die Pandemie ja so fürchterlich war und man nicht mehr vertreten konnte, Frauen nicht zu impfen.
Warum sehen Sie die Impfempfehlung für Schwangere als besonders problematisch?
Dazu möchte ich einfach nochmal eine ganz einfache Überlegung machen. Und zwar, der mRNA-Impfstoff ist ja so gestaltet, dass er alle Schranken durchbricht. Wir wissen, dass in diese Mikrofette eingelagert die RNA in die Zelle eindringen kann durch die Zellwand. Wir wissen, dass der Impfstoff in das Gehirn eindringen kann durch die Blut-Hirn-Schranke. Es hat sich gezeigt, dass der Impfstoff in aktiver Form in der Muttermilch nachweisbar ist. Und jetzt ist die Frage, geht dieser Impfstoff durch die Plazenta-Schranke, ja oder nein? Und diese Frage müssen wir eindeutig mit Ja beantworten. Es gibt dazu eine Arbeit aus dem Jahre 2024 und es gibt neue und ältere Untersuchungen aus Tierversuchen, die eindeutig zeigen, dass der aktive Impfstoff sich im Föten sogar anreichert.
Was bedeutet das für das ungeborene Leben?
Wir haben ja in der Entwicklung des Embryo-Föten zum Baby im Mutterleib verschiedenste Stufen. Wir wissen zum Beispiel, wenn diese Impfung sehr früh gegeben wird, also in der Phase, wo sich das Ei einnistet, da führt es in einer ganz hohen Anzahl der Fälle zu einem direkten Abgang. Also es kommt gar nicht zu einer Schwangerschaft. Letztlich wurde dann deshalb auch die Impfung bei Schwangeren nicht im ersten Trimenon, also in den ersten 3 Monaten, empfohlen. Wenn es später gegeben wird, wir wissen schlicht nicht, was es macht. Wir wissen nur, dass dieses mRNA in dem Uterus auf ein sich entwickeltes Baby trifft und je nachdem, in welchem Monat man impft, ist die Immunitätslage und auch die Möglichkeit zum Beispiel der Spikebildung, Allergisierung, das alles ist unbekannt. Darüber liegt uns nichts vor. Wir wissen nur, dass wir in Deutschland alleine in den Jahren 20 und 21 600.000 Schwangere einfach geimpft haben auf Empfehlung der STIKO.
Wie bewerten Sie denn nun diese immer noch aktuelle Impfempfehlung für Schwangere ab dem 2. Trimenon?
Eigentlich müssten wir aus Contagan und der Contagan-Krise gelernt haben. Auch dort wurde ein Medikament in dem Fall gegeben, das durch die Plazentaschranke das werdende Leben erreicht. Und Es hat 5 Jahre gedauert bei Contagan, bis überhaupt ein Zusammenhang zwischen den Skelettmissbildungen, die aufgetreten sind, und dem Contagan entstanden ist. Die Pharmaindustrie hat alles getan, das zu verschleiern. Und nach 5 Jahren wurde dieses Medikament vom Markt genommen. Wir haben jetzt seit 5 Jahren Schwangerenimpfungen mit mRNA. Und es ist an der Zeit, dass wir das realisieren, was da geschehen ist. Es ist ja nicht nur in Deutschland passiert, sondern weltweit. Die WHO hat diese Empfehlung für alle Länder herausgegeben und in anderen Ländern gibt es die gleiche Konstruktion. Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut. Robert-Koch-Institut ist für die Seuchenhygiene zuständig, das Paul-Ehrlich-Institut für die Impfstoffzulassung. Und dazwischen gibt es dann eine STIKO, die von den weisungsgebundenen Institutionen beraten wird. Und das haben wir in Deutschland. Und man muss sagen, dass wir es hier mit dem größten Verbrechen, das, glaube ich, die Menschheit sich jemals geleistet hat, zu tun hat.
Können Sie einschätzen, inwiefern ungeborene Kinder von medizinischen Problematiken betroffen waren in den letzten Jahren und immer noch sind, wenn schwangere oder stillende Mütter geimpft werden?
Wenn man nicht hinguckt, sieht man das nicht. Also ich habe mit vielen Kinderärzten gesprochen und gefragt, seht ihr etwas? Und die Antwort, nein, wir sehen nichts. Also man muss sagen, es ist nicht so deutlich, die Krankheiten, dass ein Kinderarzt das sehen muss. Aber wir haben aus Amerika, die sind da ein Stück weiter. Dort gibt es sehr wohl Forschung dazu. Und ich beziehe mich hier auf den Dr. Torp, der als Gynäkologe und Wissenschaftler einfach die Statistik der VAERS, heißt das, das ist Vaccine Adverse Reporting System, ausgewertet hat. Also das war jetzt die offizielle Meldestelle für Nebenwirkungen und fand, dass statistisch signifikant folgende Krankheitsbilder bei transfizierten Babys, also Babys, die im Mutterleib den Impfstoff erhielten, auftraten. Und zwar erstens Aborte und Fehlgeburten traten signifikant häufiger auf nach der Impfung. Chromosomale Anomalien traten auf, Skelettdeformitäten, fetales zystisches Hygrom, dann fetale Herzkrankheiten, Herzstillstand, Arrhythmien, Frühgeburt, Mangelgeburt, Totgeburt, Störungen der Immunität und Allergien. Weiterhin fanden sich häufig bei Frauen Menstruationsstörungen, Plazentaveränderungen und Präeklampsie in der Schwangerschaft. Also wir haben eine Vielzahl von Erkrankungen, die auftreten, entsprechend auch der Vielzahl der Post-Vac-Erkrankungen. Und man muss sagen, das, was dort auftritt, spiegelt auch die Krankheiten wider, die wir nach der Impfung im Erwachsenenalter sehen.
Sind das gesicherte Erkenntnisse und eindeutig auf die Impfpräparate zurückzuführen?
Jetzt kommen wir zu einem großen Problem in unserer Gesellschaft. Nämlich, was ist gesichert? Das Problem ist, dass die Medizin selbst keine Wissenschaft ist. Und viele Wahrheiten, die wissenschaftlich in der Medizin belegt wurden, sind bereits nach 5 Jahren überholt. Bedingt durch die Finanzierung von medizinischen Forschungsvorhaben an den Universitäten bedeutet Follow the Science, entspricht Follow the Money. Das heißt, es wird ganz, ganz viel geforscht in der Richtung, diese Impfung ist großartig, wir haben nur Erfolge, es hat die Menschheit vor dieser schweren Pandemie gerettet. Und es ist total schwer, wissenschaftlich zu argumentieren, insbesondere da diese Arbeiten weltweit letztlich durch die WHO mit gefördert und gestützt werden. Also wir befinden uns in einem weltweiten Geflecht von Wissenschaftlichkeit, gegen die es sehr schwer ist, anzuargumentieren.
Wie geht nun die Forschung in Ihrem Fachgebiet weiter in der nächsten Zeit?
Meine Arbeitsgruppe, wir haben uns ein Gebiet ausgesucht, wo wir nicht mit der STIKO diskutieren müssen, sondern wo nur die Frage gestellt wird, geht mRNA durch die Plazenta durch, ja oder nein? Mit dieser Frage sind wir mit der STIKO, dem Robert-Koch-Institut und jetzt auch dem Paul-Ehrlich-Institut in Kontakt und wir akzeptieren nur eine Antwort darauf, nämlich ein Ja oder ein Nein. Oder wenn weder Ja noch Nein, dann sagen wir, dann möchten wir die Arbeiten sehen, die die Ungefährlichkeit der Impfung in der Schwangerschaft beweist. Also wir beschränken uns auf einen kleinen Bereich, um in Diskussion mit der STIKO an dem Punkt zu zeigen, dass die STIKO nicht entsprechend ihren Standard Operating Procedures, also den SOPs, gefolgt ist, sondern sich auf alte Literatur- und Modellrechnungen aus dem Jahre 21 bezieht. Wir wissen, dass keine neue Literatur zu diesem Thema vorliegt. Und wir wissen auch, dass einfach diese Frage die STIKO nicht beantworten kann, außer mit Ja.
Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin im Ruhestand, Dr. Albrecht Jahn, über die MOD-RNA-Impfungen für schwangere und stillende Mütter. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Jahn.
Ja, vielen Dank auch für das Interview.
Sie hören Mensch und Medizin beim Kontrafunk, jetzt mit dem Nachrichtenüberblick mit Stefan Milius.
Für Menschen mit rheumatoider Arthritis ist die Vagusnervstimulation eine neue, nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeit. Darüber berichten Forscher aus mehreren US-amerikanischen Instituten in der Zeitschrift Nature Medicine. Bei rheumatoider Arthritis kommt es zu chronischen Entzündungen der Gelenke, Schmerzen und fortschreitenden Schäden. Ein kleiner, implantierbarer Stimulator des Vagusnervs kann Menschen mit dieser Erkrankung helfen. Der etwa 2 cm große Vagus-Schrittmacher wird in einem kurzen Eingriff im Hals eingesetzt. Er sendet einmal täglich für eine Minute elektrische Impulse an den Vagusnerv. Dadurch sollen Entzündungsprozesse im Körper beeinflusst werden. In einer Studie mit 242 Patienten wurde die Behandlung mit einer Scheinbehandlung verglichen. Nach 3 Monaten zeigte sich bei rund 35% der Behandelten eine deutliche Verbesserung der Krankheitssymptome. Zudem schritt bei manchen Betroffenen die Zerstörung der Knochen langsamer voran. Die Therapie wurde insgesamt gut vertragen. Häufigste Nebenwirkung war vorübergehende Heiserkeit. Das Gerät wurde zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis am 1. August 2025 von der amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen. Während der Corona-Pandemie haben in Deutschland depressive Symptome, Angstsymptome und Stress zugenommen. Das zeigt eine Analyse der NACO-Gesundheitsstudie mit knapp 80.000 Erwachsenen. Die Studie ist in der englischsprachigen Online-Ausgabe des Deutschen Ärzteblatt erschienen. Aus Sicht der Forscher werden die psychischen Folgen der Pandemie die Gesellschaft noch länger beschäftigen. Gezielte Angebote zur Prävention und Versorgung seien notwendig. Besonders belastet waren in der Analyse der NACO-Studie jüngere Erwachsene unter 40 Jahren sowie Frauen. Mittleres und höheres Alter wirkten dagegen eher schützend. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere jüngere Menschen und Frauen, stärker von den psychologischen Folgen der Pandemie betroffen waren, erklärte Yanding Wang, Erstautorin der Publikation und Doktorandin bei Helmholtz Munich. Die NACO-Gesundheitsstudie ist Deutschlands größte Langzeitbevölkerungsstudie, bei der fortlaufend in 18 Studienzentren über 205.000 zufällig ausgewählte Bürger umfassend medizinisch untersucht und nach ihren Lebensgewohnheiten befragt werden. Die Europäische Arzneimittelagentur ebnet den Weg für den ersten Kombinationsimpfstoff gegen Covid-19 und Influenza auf mRNA-Basis. Der Wirkstoff solle für Menschen ab 50 Jahren zugelassen werden, teilte die Behörde in Amsterdam mit. Dass die EU-Kommission die Zulassung erteilt, gilt nur noch als Formsache. Nach der Zulassung durch die EU-Kommission entscheiden die einzelnen Mitgliedstaaten, ob sie das Präparat anbieten wollen. Der Wirkstoff M-Combriax stammt vom US-amerikanischen Hersteller Moderna. Die EMA weist darauf hin, dass eine Studie mit 8.000 Menschen über 50 Jahre die Wirksamkeit bewiesen hätte. Offensichtlich gibt es aber Interessenskonflikte der Autoren. Mehrere der Autoren sind Angestellte der Firma Moderna. Weiterhin vergleicht die Studie nur die Wirkung zwischen Kombi-Impfstoff und 2 Einzelimpfungen. Sie vergleicht nicht Impfung versus keine Impfung und trifft auch keine Aussagen über Verhinderung von Krankheit, Hospitalisierung oder Tod. Die Autoren schreiben in der Studie explizit, dass die klinische Wirksamkeit noch nicht gezeigt wurde und erst in zukünftigen Studien bestätigt werden muss. In Deutschland arbeiten immer mehr ausländische Ärzte. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts Destatis stieg die Zahl innerhalb der letzten 10 Jahre von 30.000 auf 64.000. Damit kam es zu mehr als einer Verdoppelung der Mediziner ohne deutsche Staatsangehörigkeit. 121.000 aus dem Ausland zugewanderte Ärzte arbeiteten 2024 in der Human- und Zahnmedizin. Das war knapp ein Viertel der gesamten Ärzteschaft. Ein Teil von ihnen besitzt inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. 42% davon waren weniger als 10 Jahre in Deutschland. 7.000 ausländische Abschlüsse wurden 2024 als gleichwertig anerkannt. Darunter waren 21% Deutsche, die im Ausland Medizin studiert haben. Zweitgrößte Gruppe bei den anerkannten ausländischen Abschlüssen waren Syrer. 2024 wurden 800 syrische Abschlüsse in der Humanmedizin und 100 in der Zahnmedizin anerkannt.
Das waren die Mensch und Medizin Nachrichten mit Stefan Milius. Zum Abschluss dieser Mensch- und Medizin-Sendung mit Themen rund ums Impfen sprechen wir mit Professor Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin in Salzburg und emeritierter Universitätsprofessor. Andreas Sönnigsen ist weit über die Landesgrenzen von Österreich hinaus bekannt als engagierter Vertreter der Corona-Aufklärung und setzt sich generell wissenschaftlich fundiert mit kontroversen medizinischen Themen auseinander. Kürzlich hat die ARD in der Sendung Panorama einen Beitrag zum Thema Masernimpfpflicht in Deutschland gemacht und ist mit einer Interviewanfrage in diesem Zusammenhang auch an Professor Sönnigsen gelangt. Es wurde ein Interview mit ihm für diesen Beitrag gemacht. Das Resultat? Ein Fernsehbeitrag zum Thema Masernimpfpflicht, in dem die ARD ihn in sehr diffamierender Sicht dargestellt hat. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Ich grüße Sie, Herr Sönnigsen.
Ja, hallo, ich grüße Sie.
Wie ist es zu diesem Beitrag gekommen bei der ARD? Was hat man Ihnen vor den Dreharbeiten erzählt, worum es gehen soll?
Ja, also es hat mich ein Journalist aus dem NDR kontaktiert und mir gesagt, Sie wollen einen Beitrag machen zur Masernimpfpflicht, in dem die Für und Wider dieser Impfpflicht offen diskutiert werden. Und ob ich bereit wäre, dazu ein Interview zu machen.
Daraufhin haben Sie zugesagt. Wie ist das Interview verlaufen?
Das Interview war eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Es wurde sehr offen diskutiert. Der Interviewer, der Herr Grill war das, hat zwar durchaus durchblicken lassen, dass er nicht meiner Meinung ist, aber er hat jetzt nicht irgendwas Negatives oder so gesagt, was ich jetzt als diffamierend oder als angriffig oder untergriffig empfunden hätte.
Umso größer war dann wahrscheinlich das Erstaunen, als Sie den Beitrag gesehen haben.
Tatsächlich, ja.
Ja, man hat Sie dargestellt als so quasi Treiber der unnötigen Verbreitung einer tödlichen Krankheit. Haben Sie im Sinn, dagegen vorzugehen?
Ja, das ist noch offen. Das Schlimmere ist ja eigentlich noch, dass mir letztendlich Fake-Atteste vorgeworfen wurden und damit eigentlich eine Straftat in Deutschland und eben das Vokabular so gewählt wurde, Sabotage der Masernimpfpflicht, die Impfpflicht austricksen und ich wurde ja sozusagen auch auf die gleiche Stufe gestellt mit tatsächlichen Dingen, die man diskutieren kann, von denen ich mich aber persönlich distanzieren würde. Also ich würde definitiv keine Impfbescheinigung ausstellen, ohne zu impfen. Das würde ich einfach aus prinzipiellen Gründen ablehnen. Aber das wurde ja alles in eine Schublade gesteckt und dagegen muss ich mich eigentlich sehr deutlich verwehren.
Was ist denn der Indikator für Sie? Wann erstellen Sie so eine Befreiung von einer Masernimpfpflicht aus?
Okay, also prinzipiell, meine Argumentation ist ja, dass eine relative Kontraindikation gegen die Masernimpfung besteht. Und die besteht eigentlich prinzipiell schon mal für jedes gesunde deutsche Kind. Eine relative Kontraindikation in der Medizin ist definiert als eine negative Nutzen-Schaden-Relation. Das heißt, der Nutzen ist geringer als der mögliche Schaden dieser medizinischen Maßnahme. Und das ist tatsächlich der Fall. Und zwar deswegen, weil es in Deutschland so gut wie keine Masernfälle gibt. Also das ist ja sehr dramatisiert worden in der Panorama-Sendung, als hätten wir hier quasi eine Masernepidemie. Das ist ja nicht der Fall. Also wir haben zwar 2024 sozusagen als Reaktion auf die wenigen Masernfälle während der Corona-Zeit hatten wir etwas mehr Fälle mit etwas über 600. Und das ist aber 2025 dann schon wieder auf 230 Fälle zurückgegangen. Es besteht also überhaupt kein Grund zur Masernpanik. Und wenn man sich das sozusagen ausrechnet, also 230 Masernfälle auf 83 Millionen Einwohner, dann ist das Risiko, an Masern zu erkranken, liegt bei 0,0004%. Das ist also null. Und es geht ja auch gar nicht um die Masern, sondern wenn, dann geht es ja bei der Impfung um die Verhinderung von Komplikationen. Und da können Sie dann nochmal 3 Nullen dazwischen schieben, ja, weil die Komplikationen, selbst wenn man großzügig rechnet, mit einer Häufigkeit von 1 zu 1000 auftreten. Selbst das ist durchaus zu hinterfragen, denn die Zahlen über die Komplikationshäufigkeiten stammen in Deutschland aus den 60er Jahren, sind also mit der heutigen medizinischen Versorgung und der Gesundheitszustand der Bevölkerung überhaupt nicht vergleichbar. Oder sie kommen aus Ländern des globalen Südens, wo tatsächlich Masern noch relativ häufig vorkommen und dann auch bei unterernährten Kindern mit schlechten Hygienebedingungen häufiger mal zu Komplikationen führen. Auch das kann man natürlich überhaupt nicht auf Deutschland übertragen. Das heißt, wenn wir die Situation in Deutschland betrachten, dann hat die Impfung für das individuelle Kind keinen Nutzen. Außer die Eltern haben vor, jetzt als Rucksacktouristen mit ihren Säuglingen nach Nigeria zu fahren. Dann ist die Situation vielleicht eine andere. Das sage ich auch in meinem Beratungsgespräch immer dazu. Und ich verwehre mich auch vehement dagegen, generell als Impfgegner diffamiert zu werden, so wie das bei der ARD auch passiert. Denn ich mache eine differenzierte Beratung für die Eltern. Und wir betrachten die individuelle Situation in der Familie. Es kommt also zusätzlich zu dieser relativen Kontraindikation, die für jedes gesunde Kind besteht, wird die Situation der Familie berücksichtigt. Das heißt, reisen die öfter nach Rumänien zum Beispiel, wo es eben noch sehr viele Masernfälle gibt? Sind sie in Ländern des globalen Südens unterwegs? Gibt es Risikofaktoren in der Familie für Impfnebenwirkungen, was also sozusagen die Nutzen-Schaden-Relation dann weiter in Richtung Schaden verschiebt? Alle diese Dinge werden berücksichtigt und das habe ich auch alles in diesem Interview mit dem ARD-Journalisten angesprochen. Das wurde aber alles weggelassen und wird jetzt sozusagen sehr vereinfachend reduziert auf, ich würde die Masern-Gefährlichkeit unterschätzen. Um die Masern-Gefährlichkeit geht es in Deutschland überhaupt nicht, ja? Es gibt keine Masern. So, jetzt kommt natürlich das Argument von den Impfbefürwortern, ja, das ist ja nur deswegen, weil alle geimpft sind. Ehrlich gesagt, kann sein. Wissen wir nicht. Ja, wissen wir nicht, weil es gibt keine Studien dazu. In Deutschland wurde die Meldepflicht für Masern ja erst 2001 eingeführt, als schon die Impfquote sehr, sehr hoch war. Das heißt, die Situation mit vielen Masernfällen in einem Gesundheitssetting wie in Deutschland, da gibt es keine Daten dazu.
Wenn ich das richtig verstehe, wenn Sie Eltern beraten und gehen wir jetzt mal davon aus, Sie möchten mit Ihrem kleinen Kind in ein Land gehen, wo es eben noch mehr Masernfälle gibt und wo es zu Komplikationen auch kommen könnte oder wo es immer wieder zu Komplikationen kommt, dann würden Sie also eine Masernimpfung auch empfehlen?
Naja, empfehlen würde ich sie nicht, weil es eben keine Daten zur Sicherheit und zur Effektivität dieser Impfung gibt. Aber ich würde das zumindest sozusagen in den Raum stellen und letztendlich muss die Entscheidung von den Eltern getroffen werden. Und das ist natürlich überhaupt der Knackpunkt bei all meiner Aktivität. In erster Linie geht es mir um die Impfpflicht, nicht um die Impfung. weil die Impfpflicht ist absolut nicht gerechtfertigt und ist meines Erachtens mit dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung nicht vereinbar und steht auch in eklatantem Widerspruch zu dem, was Frau Warken gerade auf der Homepage ihres Ministeriums verkündet, ja, nämlich dass Patientenautonomie und Therapiefreiheit in Deutschland verfassungsgerichtlich geschützt sind. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Das wird durch die Impfpflicht konterkariert.
Was sind denn die Bedenken und Sorgen der Eltern, die zu Ihnen kommen?
Naja, die Bedenken der Eltern sind natürlich, dass diese Impfung ja nicht nebenwirkungsfrei ist. Tatsächlich gibt es die letzte Auswertung vom Paul-Ehrlich-Institut über die Jahre 2001 bis 2012. Ist also schon eine Weile her. Und damals war es so, dass pro Jahr im Durchschnitt etwa 120 bis 150 schwere Impfnebenwirkungen gemeldet wurden, von denen selbst das Paul-Ehrlich-Institut bei ungefähr der Hälfte der Fälle Kausalität für möglich hält. Und das Paul-Ehrlich-Institut gleichzeitig auch zugibt, dass die gemeldeten Fälle sicherlich eine Untererfassung von 1 zu 10 bis 1 zu 20 aufweisen. Das heißt, wir haben 10 bis 20 Mal so viele Impfnebenwirkungen. Sprich, wenn wir jetzt mal von ungefähr 120 Gemeldeten aus und das mal 10 nehmen, dann sind wir bei 1200 oder wir nehmen die 60, die das Paul-Ehrlich-Institut als kausal ansieht und nehmen das mal 20, dann sind wir auch bei 1200 und wir haben ungefähr 1,2 Millionen Impfungen, die im Jahr durchgeführt werden. Das heißt, eine schwere Impfnebenwirkung auf 1000 Impfungen. Also viel mehr Impfnebenwirkungen als Masernfälle und Masernkomplikationen. Und mit dieser Sorge sind die Eltern konfrontiert. Soll ich mein Kind diesem Risiko aussetzen?
Kann man denn die Masernimpfung in Deutschland umgehen, wenn man durch Blutabnahme die Antikörper beim Kind bestimmt und so nachweist, dass es die Masern bereits hatte oder schon geimpft ist?
Also das ist möglich, aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass da ein positiver Titer rauskommt, weil die Masern sind so selten in Deutschland, dass es fast ausgeschlossen ist, dass ein Kind einen echten Titer hat. Ich sage den Eltern immer, ja, wir können auf das Gleiche hoffen, was wir zur Corona-Zeit erlebt haben. Wenn sie 1000 Mal den Titer bestimmen, dann kriegen sie auch eine ganze Reihe von falsch positiven Befunden. Das ist einfach so. Die Laborwerte sind halt nicht genau. Deswegen passiert das tatsächlich gelegentlich, dass Eltern den Titer bestimmen lassen und der dann tatsächlich positiv ist, obwohl das Kind keine Masern hatte. Glück gehabt sozusagen, weil das wird als Nachweis anerkannt.
Was empfehlen Sie den Eltern in Bezug auf die Masernimpfung generell?
Also generell empfehle ich die Masernimpfung in Deutschland nicht, weil es gibt in Deutschland kein Masernrisiko und man kann allenfalls über einen Sinn der Impfung diskutieren, wenn Eltern zum Beispiel in ein Masernendemieland reisen wollen. Auch dann ist zu diskutieren, ob die Impfung tatsächlich sinnvoll ist, weil die Masern in den allermeisten Fällen harmlos verlaufen und weil die Impfung eben im Gegensatz zu dem, was Panorama ARD behauptet, nicht nebenwirkungsfrei ist. Das Nebenwirkungsrisiko ist in Deutschland deutlich höher als das Masernrisiko. Wie das in anderen Ländern ausschaut, das müsste man sich im Einzelnen anschauen. Also generell rate ich in Deutschland von der Masernimpfung von kleinen Kindern ab. Das kann man auch nachholen, wenn man tatsächlich dem Risiko mal ausgesetzt sein sollte.
Professor Dr. Andreas Sönnigsen, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmedizin in Salzburg bei Mensch und Medizin. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Sönnigsen.
Ja, sehr gerne.
Das war's für heute von Mensch und Medizin. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen zu medizinischen Themen haben, dann melden Sie sich bei uns über die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Wir beantworten in der Sendung regelmäßig Ihre Fragen rund um Medizin und Wissenschaft, können aber keine medizinische Beratung oder Therapieempfehlungen abgeben. Für Ihre allgemeinen Fragen hier nochmal die E-Mail-Adresse medizin@kontrafunk.radio. Sie hören unser Magazin immer donnerstags um 8 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr und freitags nochmal um 15 Uhr. Danach finden Sie alle Sendungen im Webseitenarchiv. Ich bin Corinna Ziegerli. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.
Musik.